Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Es ist, als hätten sich Take That getrennt. Es ist, als hätten sich die Backstreet Boys getrennt. Es ist, als hätten sich Huey Lewis in the News und Toto gleichzeitig getrennt und sind nun wieder zurückgekehrt und gemeinsam auf Tour. Es ist ein Happening sondergleichen und manche von euch da draußen werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was diese Konstellation hier auf den Tisch bringen kann, wenn sie denn nur möchte. Ich freue mich sehr, dass seit langem, wirklich seit langer, langer Zeit, ich habe selbst in meinen Recherchen gar nicht herausfinden können, wann wir das letzte Mal wirklich was in Dreierkonstellation gemacht haben. Aber hier in der neuen Episode von Mystery Crimes habe ich sie beide rangekarrt mit allen Mühen, die mir so zur Verfügung standen. Ich begrüße recht herzlich Dario, aka Delay LP in seinen alten Tagen und Herr Bergmann. Hallöchen, ihr zwei.
Vielen Dank für diese wunderbare Anmoderation, Dominik.
Ich habe Gänsehaut. Ich bin direkt drin, wirklich. Es ist richtig gruselig. Toll, toll anmoderiert, wirklich.
Ja. Das habe ich mir jetzt auch nicht die letzten 5 Tage irgendwie mal so beim Einschlafen, dachte ich mir, ach, wie moderiere ich das an? Wie mache ich das? Das Lampenfieber, das war gewaltig. Aber ich freue mich wirklich, ich habe auch im Vorfeld nochmal, und das wissen wir jetzt vor allem, es wird jetzt eine interessante Sache hier, die Leute abzuholen. Denn es wird einen gewissen Teil geben, der so ein bisschen das mitbekommen hat, was wir inzwischen wirklich schon vor einigen Jahren so gemeinsam getrieben haben. Denn für euch da draußen, gemeinsam mit Dario und Tim, so heißt Herr Bergmann mit Vornamen, ja, habe ich wirklich eine ganze Weile lang super viele Sachen, Projekte und so weiter auf YouTube hauptsächlich betrieben. Das ging dann bis hin zu einem gemeinsamen Büro, was wir aber nie groß an die Glocke gehangen haben. Das haben wir dann dem UFO später überlassen. Aber das erste YouTuber-Büro war eigentlich offiziell unseres. Also ich
habe eine Wunde nach der nächsten aufgerissen.
Ja, natürlich. Ich muss direkt reinlegen. Und danach ging dann alles zugrunde. Alles ging bergab und jetzt sitzen wir hier in der weltweiten Pandemie. Ich würde sagen, da hat das Ganze eben dementsprechend angefangen. Aber um das mal so kurz so ein bisschen zeitlich einzusortieren, das war 2015, ja, für euch da draußen. 2015 haben wir richtig viel zusammen getrieben. Da war auch so dann 2015, 2016 diese Bürozeit. 2015 aber ganz viele verschiedene größere und kleinere Projekte auf YouTube. Das waren hauptsächlich so Minecraft-Roleplay-Dinger, Minecraft-Leben, Minecraft-Desperado, Minecraft-Stories. Ach Mensch, ich sehe schon da draußen bestimmt das ein oder andere Tränchen rollen. Jetzt ist aber der Punkt bei so einer langen Historie, ist natürlich eher die Frage, was treibt ihr denn eigentlich aktuell? Ja, ich tue mal so, als wüsste ich es nicht. Und vor allem, das ist ja was, was man gerne unter guten Freunden macht. Man bringt sie in diese richtig unangenehme Situation sozusagen. Ja, erzähl doch mal, was du so machst. Erzähl doch mal, was du so treibst. Und weil es beim Dario fast noch am wenigsten aktuell bekannt sein dürfte, weil das kannst du ja gerne gleich selbst erzählen, dass du so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden bist, kannst du ja vielleicht einfach mal den Anfang übernehmen und erzählen, mein lieber Dario, Ex-Delay LP oder immer noch Delay LP. Er lebt ja noch in dir. Oh, mega. Was machst du denn aktuell so?
Ja, Dominik, erstmal finde ich sehr schön, wie du diesen Mythos hier aufbaust von uns. Das gefällt mir sehr gut. Ich
finde, können wir vielleicht einfach sonst das eigentliche Konzept über Bord werfen und uns einfach 2 Stunden lang heute abfeiern? Das fände ich eigentlich fast ein bisschen geiler.
Ja, genau. Ich dabei. Auf jeden Fall. Genau. Ja, ich wollte auch sagen, ich hatte vorhin, das war wie so ein Ben Kenobi Obi-Wan Moment, Delay LP. Diesen Namen habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Mhm. Genau. Ich mache auf YouTube eher nichts. Das ist vollkommen korrekt, Dominik. Wobei, ich sag mal so, es gibt da noch so einen anderen Kanal, den ich ja mal mit Inhalten befüllt habe. Der nennt sich Der Delay. Da lohnt es sich vielleicht mal in Zukunft einen Blick drauf zu werfen. So viel kann ich sagen. Genau, ja, ich habe YouTube den Rücken gekehrt und bin sozusagen Pseudo-Akademiker geworden, indem ich mich entschieden habe, Film zu studieren. Mhm. Was man auch immer dann damit machen wird, wird man sehen. Aber damit war ich so in den letzten Jahren beschäftigt. Genau, und das Kapitel neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu. Und dann wird man mal sehen, wo die Reise hinführt. Aber deswegen freut es mich, dass wir jetzt ja, hier mal wieder zusammenkommen. Das ist irgendwie, ein Kreis schließt sich, habe ich das Gefühl, ja.
Auf alle Fälle. Du hast ja auch sogar schon im Zuge deines Studiums ein Filmchen gecrowdfundet, wenn ich das ganz richtig in Erinnerung habe, ne?
Ja. Genau, unseren Abschlussfilm haben wir gecrowdfundet erfolgreich. Vielen Dank an alle Unterstützer da draußen. Und der wird gerade fertig gemacht, genau. Da sitze ich gerade quasi aktuell noch dran.
Fleißig dran. Letztes. Und du hast gerade den anderen Kanal erwähnt. Du hast nämlich dann so, als du auch diese Umstellung hattest, oder zumindest, sag ich mal, den Gaming-Kanal oder den Let's Play-Kanal nicht mehr so aktiv betrieben hast oder betreiben wolltest, hast du tatsächlich was es im deutschen Raum, finde ich, in der Qualität, und das schreibe ich dir immer noch gerne so auf die Brust, sag ich mal, wenn ich davon spreche, was man im deutschen Raum in der Qualität nicht so gut zu finden oder finden konnte. Du hast quasi Video-Essays oder Nachbesprechungen über Game of Thrones gemacht, geschnitten, zusammengestellt, geschrieben, gesprochen, alles, was dazugehört. Und das dann auf dem Kanal namens Der Delay vertrieben. Und da hast du ja gesagt, da könnte möglicherweise noch mal was passieren, weil zum Finale hast du dich noch gar nicht geäußert.
Ja, genau. Erstmal vielen Dank für das Lob. Also ich finde, wir machen hier genau das, was Tim vorgeschlagen hat. Finde ich super.
Ja.
Genau, wer ein bisschen mitzählt, weiß, dass es da 8 Staffeln gab von dieser Serie. Und da fehlt noch so ein bisschen was. Und das ist noch so ein Geist, den ich irgendwie mit mir rumschleppe, der mich verfolgt. Und den werde ich, passt auch jetzt natürlich, um jetzt vielleicht mal schon ins Mystery überzugehen, ja, dieser Geist, den möchte ich natürlich gerne mir auch mal austreiben. Und das wird bald passieren, genau.
Sehr schön. Das ist ja auch ein Mysterium, wie das mit Game of Thrones so enden konnte.
Absolut, das ist wirklich ein Mysterium, ja.
Wie es endete. Ja, damit haben wir das ja schon ein bisschen Lobhudelei. Machen wir direkt weiter mit einem Mann, dem das immer ganz unangenehm ist, wenn man ihm sagt, wie toll
er ist. Ich mache da kein Geheimnis draus, da können wir es abkürzen. Ich bin arbeitslos und habe seit den glorreichen Zeiten, die du eben gerade rezitiert hast, natürlich auch die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen. Ich habe dann 2016, habt ihr mich ja noch reingequatscht, eine Videothek eröffnet. Bin damit übel auf die Schnauze gefallen, weil sich herausgestellt hat, das ist gar nicht mehr so angesagt. Dann habe ich die restliche Kohle, die ich hatte, Anfang 2020 in ein schönes Café investiert, hier in der Kölner Innenstadt. Und das hat leider auch nicht so gut funktioniert. Und jetzt switche ich gerade von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zur nächsten. Ne?
Das hier ist, muss man dazu sagen, ist auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Ist eine von der, deswegen lieben, vielen Dank an Frau Müller, die mir das hier vom Arbeitsamt vermittelt hat. Und ja.
Du bist aber.
Videotheken kommen wieder, Tim. Sorry, ich muss sagen.
Ja, natürlich.
Ich plane da gerade so ein Reddit-Thread
für dich. Ich habe die Lokalitäten aber ja untervermietet und sowas. Also kann ich nicht genau darauf eingehen, aber das passt schon.
Naja, aber du bist die einzige Person. Ich habe ja hier, ich bekomme ja immer ganz geheime Files, Dossiers zugearbeitet, die sonst nur
Auftrags- mit dem Studio ja einiges vorliegen haben.
In dieser Ausführlichkeit hingepackt bekommt. Und du bist die einzige Person von uns, die einen Wikipedia-Artikel hat. Also gibt's eigentlich viel, gibt's viel zu berichten, ja, Herr Bergmann. Ja,
so. Dann lies doch mal vor. Was hast du für ein Referat vorbereitet?
Tim Bergmann wurde geboren am 11. Juli 1989. Er ist ein deutscher Webvideoproduzent, Regisseur und Drehbuchautor. Ja, so ist
klingt
es.
Also gut.
Du machst auch, ja, es klingt sehr, sehr gut. Du machst auch YouTube und bist vor allem durch deine, ja, im Englischen würde man sagen Machinimas, im Deutschen übersetzt man das mal so ein bisschen so als Kurzfilme im Gaming-Bereich, hauptsächlich natürlich mit Minecraft. Aktiv, hast da vor allem mehrere Adventskalender-Projekte gemacht. Jetzt auch erst wieder Ende letzten Jahres dein Magnum Opus, der Adventskalender, der quasi alles zusammenführte, in dem sowohl Dario als auch ich mitschnacken durften, ist natürlich immer was wir sehr, sehr gerne und mit großem Elan und Freude dementsprechend machen.
Und da würde ich gleich ganz gerne nochmal 2 WhatsApp nachspielen. Ja,
natürlich. Pack die mal gerne auch dementsprechend rein. Und ansonsten machst du auch das, was irgendwie so wir alle Gaming-Kanäle auf YouTube irgendwie so treiben, mal ein Let's Play hier, mal ein Stream da oder sowas. Wobei das in letzter Zeit hier dann auch mal ein bisschen weniger, weil du so oft bei Worldwide Wohnzimmer zu Gast bist. Da lieferst du auch einen tollen Job ab, bist bei den Top 5 zu Gast und rantest da so ein bisschen durch die ganze Szene.
Genau, das ist so der gemeinsame Nenner, das Ranten eigentlich, weil ich finde, alles, was ich anfange, ist relativ schnell auserzählt. Ich langweile mich sehr schnell und deswegen baue ich eigentlich immer vielversprechende Dinge auf und reiße sie dann eigentlich selber rigoros wieder ab. Deswegen bin ich froh, heute Abend hier zu sein.
Genau, so hattest du auch einen Funkkanal namens Vorwerkmann. Der machen wir jetzt komplett einmal alle Projekte dementsprechend durch. Du hattest wirklich einiges, du hattest zuletzt auch noch einen Podcast namens Plötzlich Schwanger, aber wie jede Schwangerschaft geht
auch, auch zu Ende. Abgebrochen oder was?
Nein, oh Gott. Ja, Dario, danke schön.
Sie endet
irgendwann. Die Schwangerschaft ist irgendwann vorbei. Ich kenne keine Person, die ihr Leben lang schwanger ist. Irgendwann ist das Kind halt mal fertig, gebacken und kommt auch raus.
Ja, lassen wir das mal so als Grund des Endes stehen.
Okay, sehr schön. Ja, das freut mich. Das waren wirklich also sehr bunte, tolle Biografien. Und gibt es noch irgendwas, was ihr gerne addieren würdet, was euch gefehlt hat?
Was wir dich gerne fragen wollen würden, vielleicht sonst.
Nein, es geht schon um euch persönlich. Ich mache nur das hier auch. Also das alles, ja.
Nein, also du hast alles sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ich freue mich, dass wir heute zusammenfinden, auch in so einer Runde, mit der wir uns alle wohlfühlen. Wir sind ja große Freunde von Mystery und True Crime und haben ja selber auch genügend True Crime erlebt gemeinsam. Deswegen glaube ich, wird das heute schon mit der
erlebt
einen
oder anderen
Anekdote. Ja, Anekdote hier aufgefrischt.
So ist es. Ja, du hast es schon angesprochen, denn natürlich machen wir leider, auch wenn ich mich darüber gefreut hätte, eine Special-Episode zu machen, wo wir alle möglichen Erfolge unsererseits hochtrabend auftragen, ist es ja immer noch Mystery Crimes. Das heißt, jeder von uns hat eine Geschichte mit dabei, die uns von dem wundervollen Team, der wundervollen Redaktion im Hintergrund freundlicherweise per Eulenpost herumgeschickt wurde. Und diese Geschichte wird dann jeweils den anderen beiden erzählt. Natürlich, Orte und Handlungen kann hier und da Menschen, Personen, alles ein bisschen verändert und überdramatisiert geworden sein. Und die anderen beiden wissen aber nicht, ist diese Geschichte, dieser Kriminalfall oder was auch immer passiert ist, ist das denn so wirklich wahr oder ist es geflunkert, liegt es vielleicht auch irgendwo in der Mitte und ihr da draußen sollt und dürft natürlich auch fleißig mitraten und miträtseln, was wir euch da so in die Ohren züngeln. So sieht das aus. Und ich darf auch schon mal im Vorfeld sagen, weil ich mich so freue, du hast gerade gesagt, das ist so eine schöne, ne, hier wir irgendwie alle gemeinsam, ihr habt euch auch aus irgendeinem Grund, es ist wahrscheinlich die Beschaffungsmaßnahme, dass Frau Müller gesagt hat, ihr müsst so lange bleiben, ihr seid doch für 3 Folgen dabei, also es wird ein richtiger Ritt, den wir gemeinsam erleben werden.
Genau, ich muss nachher noch die Sozialstunden ableisten, deswegen müssen wir einmal kurz eine Pause machen von einer Stunde, aber ich bin für 3 Folgen am Start.
Super. Dario, du für eine.
Genau, ich springe ab nachher.
Sehr auf jeden gut. Fall. Ja, das wäre sehr spannend, wenn du in der nächsten Folge doch noch mit dabei bist. Ich würde mal sagen, schauen,
vielleicht. Ja.
Du bist auch als erstes heute am Start mit deiner Story, Dario. Ich würde dir quasi den Sprechball rüberwerfen, ja, wie in so einer kleinen Gruppentherapie. Und dann dürftest du damit beginnen, deine Geschichte vorzutragen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Bevor ich die Geschichte vortrage zur Einstimmung, würde ich euch gerne eine Frage stellen. Ja. Wie sieht das bei euch aus? Ja, wie macht ihr euch...
Wie viel verdient man so als YouTuber?
Wie viel verdienst du so? Das dürfen wir nicht sagen, sonst wird Frau Müller wütend.
Ja.
Nein, die Frage ist natürlich, wie macht ihr euch selbst Mut, wenn ihr in einen dunklen, schlecht beleuchteten Keller müsst? Beziehungsweise dazu erstmal die Frage, Dunkelheit, ist das, fürchtet ihr euch vor der Dunkelheit oder als Kind war das, habt ihr euch davor gefürchtet, wenn ihr irgendwie in den dunklen Keller runtersteigen müsst?
Dürfen wir darauf antworten?
Ja, ja, sehr gerne. Ja.
Ich muss sofort daran denken, da war ich so 12, mein Bruder, Grüße bitte, 5 Jahre älter und es war 2001, die glorreichen Zeiten von Counter-Strike, Unreal Tournament und Co. Ging los, Internet und so und wir wohnten in einem Haus, wo der Ausbau des Internets auch innerhalb des Hauses desaströs war, deswegen gab es die beste Internetverbindung unten im Keller und dieses Haus, muss ich jetzt leider mal so salopp sagen, wurde vorher bewohnt von, ich glaube, einer stark drogenabhängigen Kommune und dementsprechend war es auch so ein bisschen verwahrlost im Keller und es stank bestialisch und überall lagen Heroinspritzen rum, also das perfekte Kinderparadies und mein Bruder hat sich aber die Blöße gegeben, weil eben Internetverbindung so gut war, immer in diesem Keller seinen Schreibtisch aufzubauen und wirklich inmitten von Heroinspritzen und Katzenstreu und Hundemist eben auf DE Dust ein bisschen zu fraggen und da habe ich immer einen großen Bogen drum gemacht. Deswegen, Keller waren immer so ein bisschen, also das assoziiere ich jetzt als erstes damit. Und
ja, finde ich gut. Ist ein sehr realer Horror, ne? So,
der ist ein sehr realer. Du hättest jetzt lieber ein bisschen was mystischer, eine mystische
Antwort
gehabt. Nee,
gar nicht. Finde ich spannend.
Da waren auch 2 Geister. Also das war, so ganz komisch.
Ja, ja, ja. Kann man beim Bogen drum machen. Verstehe.
Riesige besessene Heroinspritzen, die da flogen und immer wieder auf einen zustellen. Ja, wie soll man sowas dementsprechend toppen? Ich habe leider keinen Keller in diese Richtung zu bieten, auch wenn ich direkt so wirklich dieses Bild irgendwie vor Augen hatte. Du hast mir das ja auch schon mal, wie so viele Geschichten, schon mal so ein bisschen in dem Maße erzählt. Deswegen dachte ich mir schon, wenn jemand was von gruseligen Kellern zu erzählen hat, dann ist es Tim Bergmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin lange genug
drin aufgewachsen.
habe da irgendwie nicht viel. Ich hatte immer ganz nette Keller. Klar findet man einen Keller in jüngeren Jahren etwas gruseliger, wenn es dunkel ist, aber da war halt auch meistens ein Lichtschalter, der funktionierte. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so die größten Probleme. Würde aber mir gerne mal Tims Kindheitskeller anschauen.
Ich würde gerne noch eine, die es ein bisschen bizarrer macht, damit ich vielleicht auch so ein bisschen den Stempel weg habe als kompletter Weirdo. Klar. Und zwar anderes Haus. Ich hatte das große Bedürfnis, in den Partykeller zu ziehen, den es da gab, und fand das total geil, halt mein Jugendzimmer oder Kinderzimmer in dem Keller zu haben, und bin dann da reingezogen, habe es wirklich nach einer Woche bereut, weil es so dunkel war und überall Spinnen und sowas lang liefen. Und jetzt kann natürlich, ich würde mich freuen, auch über zahlreiche Zusendungen vielleicht von Psychologinnen und Psychologen, gerne über Instagram, was das vielleicht zu bedeuten hat. Ich habe dann irgendwann angefangen, aus Lego so eine Art Zoo zu bauen, aber halt für tote Tiere, für tote Insekten. Und ich erinnere mich an einen Frosch, der in diesem Keller verstorben ist. Und ich habe diesen Frosch dann in Lego eingebaut. Und dann irgendwann haben meine Eltern das dann mitbekommen. Und ich sollte natürlich dann dieses Krematorium sollte ich dann entsorgen, und beim Hinaufsteigen bin ich gestolpert auf der Treppe, und dieses ganze Lego-Ding platzte auf und offenbarte einen verwesten Froschleib, der für das ein oder andere Gespräch dann noch sorgt. Da habe ich natürlich nur ausgedacht gerade. Bitte fortfahren.
Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Geschichten heute mitteilen können, Tim, mit deiner Kindheit.
Ich habe noch keine Geschichte vorgetragen.
Sicher, dass es nicht irgendwie Stephen King Kurzgeschichte ist, die du
mal gelesen hast. Es ist leider mein Leben.
Nicht der Friedhof der Kuscheltiere, sondern das ist doch vielleicht auch mal, kannst du ja mal anfragen, ob das irgendwie nochmal so eine Set-Idee wäre für Lego. So einem, okay, Frosch. Ja, Dario, komm, jetzt geht's so eigentlich.
Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall jetzt in der Stimmung, ja, für unsere Gruselgeschichten. Deswegen hier ist meine Geschichte mit dem Titel Der Teufel von Rostock. Jonas Winkler war 6 Jahre alt, als sein Vater ihn das erste Mal alleine in den Keller schickte. Nicht, weil es unbedingt notwendig war, es ging nur um die letzte Ladung Wäsche, aber der Junge sollte endlich selbstständiger werden. Seine Mutter hatte ihn einfach zu sehr verhätschelt. Jonas zockte lieber Tetris auf dem Gameboy, als mit seinem Vater gemeinsam einkaufen zu gehen, und schaute leidenschaftlich gerne Zeichentrickserien, sobald es darum ging, den Tisch zu decken oder beim Abwasch zu helfen. Jonas machte sich ungern schmutzig. Dabei gab es seit dem Umzug in die Neubauten am Rostocker Stadtrand noch so vieles zu tun. Am 5. Mai 1996 brach daher eine neue Zeitrechnung im Hause Winkler an. Jonas hatte von seinem Vater eine Liste mit Aufgaben bekommen, die er im Laufe jeder Woche zu erledigen hatte. Und darunter fiel auch das Auf- und Abhängen der Wäsche. Zur Belohnung gab es wahlweise mehr Taschengeld oder mehr Zeit vor dem Fernseher. Das konnte der Junge sich aussuchen. Und im ersten Moment schien der Plan auch sofort aufzugehen. Jonas schnappte sich, wie vereinbart, gegen 14 Uhr den Wäschekorb und die Schlüssel, die er sich an einer bunten Kordel um den Hals hängte, und nahm den Aufzug aus der 10. Etage in das erste Untergeschoss. Das Gebäude war groß, weit verzweigt und alt, wie nahezu alle Monumentalbauten der 1970er Jahre. Der Fahrstuhl wackelte, die Türen quietschten. Aber das war kein Grund zur Beunruhigung. Jonas kannte die Tücken des Aufzugs und auch den langen, umständlichen Weg zu den Waschräumen, der andere Kinder in seinem Alter vielleicht überfordert hätte, aber nicht den Tetris-Meister, den Highscore-Jäger Jonas. Der Junge durchquerte schlafwandlerisch die Korridore, bog erst links, dann rechts ab und stand dann in einem Flur mit vielen weiteren Türen. Jonas warf einen kurzen Blick auf den Waschraumschlüssel mit dem nummerierten Schildchen, die Zahl 3, und dann auf die dritte Tür von links. Er wusste wirklich nicht, was die ganze Aufregung sollte. Jonas nahm sich gerade die Kordel mit dem Schlüssel vom Hals, als er hinter sich plötzlich eine Bewegung hörte. Die Tür Nummer 8 war aufgegangen und schwer wieder ins Schloss gefallen. Im Zweifelsfall musste er einem der Nachbarn jetzt Hallo sagen, wie sein Vater ihm eingetrichtert hatte. Also drehte er sich um und schrie vor Angst. Als Jonas nur wenige Minuten später zur Wohnung hereinkam, zitterte er am ganzen Körper, stammelte unzusammenhängendes Zeug und ließ sich kaum beruhigen. Sein Vater wusste nicht, was zu tun war, und brachte den verstörten Jungen deshalb in sein Bett. Dort versuchte er behutsam und mit Hilfe einer Packung Gummibärchen zu rekonstruieren, was sein Sohn gesehen und erlebt hatte. »Es war riesig, 2 Köpfe größer als du, Papa«, sagte Jonas zögerlich und beschrieb seinem Vater ein echtes Monster. Ein Wesen mit zotteligem schwarzen Fell und blutigen Krallen, mit Hufen, die Funken schlugen beim Gehen. Es hatte ein riesiges Maul mit verfaulten Hauern, an denen heißer Speichel herunterfloss. Je mehr ihm Jonas erzählte, desto verstörender fand es sein Vater. »So ein Humbug«, dachte er. »Was soll das sein? Der Teufel?« Nein, er realisierte es sofort. Dem 6-jährigen Kind war die Fantasie durchgegangen. Was auch immer er dort zu sehen geglaubt hatte, er hatte es sich eingebildet. Oder er hatte die falschen Schlüsse gezogen. War da nicht diese eine alte Nachbarin, die regelmäßig mit Pelzen behängt durch die Hausflure wanderte, als sei sie noch Mitglied der Volkskammer? Von Weitem könnte man die sicherlich mit einem Monster verwechseln. Oder hatte sich Jonas die Geschichte nur ausgedacht, um so schneller zurück zu seinem Gameboy zu kommen? Nein, er würde sich nicht für dumm verkaufen lassen. »Schluss jetzt«, unterbrach sein Vater den Jungen ungeduldig. »Du musst keine Angst haben.« Geduldig und mit einem Hauch Autorität in der Stimme versuchte er seinem Sohn die Hausarbeit wieder schmackhaft zu machen und versprach Jonas, ihn die nächsten Male sogar persönlich in den Keller zu begleiten. Egal, wie sehr sich der Junge anfänglich auch dagegen wehrte, sein Vater setzte sich am Ende durch. Und das mit Erfolg. Ihnen begegnete nichts und niemand bei ihrem Rundgang durch die Kellerräume. Hatte er doch gleich gesagt, oder nicht? Der Junge wirkte nicht überzeugt. Am 26. Mai 1996 schickte er seinen Sohn gegen Mittag erneut alleine in den Keller, um die Wäsche aufzuhängen. Und obwohl sich Jonas mit Hand und Fuß dagegen wehrte, drohte ihm der Vater schließlich mit drakonischen Strafen, die den 6-Jährigen letztendlich einknicken ließen. Und während Jonas Vater hier und da noch Sachen verstaute und das kleine Wohnzimmer auf Vordermann brachte, bemerkte er nicht, wie viel Zeit letztlich verging, ohne dass sein Sohn zurück in die Wohnung kam. Irgendwann sah er von seinen einsortierten Schubladen auf und schaute genervt auf die Uhr. Wo zum Teufel steckte der Junge? Wütend, aber auch beunruhigt, machte sich Jonas Vater gegen 14 Uhr selbst auf den Weg in den Keller. Er fand seinen bewusstlosen Sohn vor der Waschraumtür Nummer 3 im Keller liegen. Er war grün und blau geschlagen und blutete leicht aus der Nase. Er trug Jonas so schnell er konnte zum Fahrstuhl und von dort hinauf in die Wohnung, wo er ihn vorsichtig aufs Sofa legte. Dann rief er zuerst den Notdienst und dann, reflexartig, die Polizei. Der Mann berichtete den eintreffenden Polizeibeamten später, er habe in den Kellerfluren nichts Auffälliges bemerkt und es hätte auch keine Anzeichen eines Kampfes gegeben. Das Einzige, was ihn irritiert habe, sei der beißende Geruch von verdorbenem Essen und Urin gewesen, der doch sehr ungewöhnlich sei für einen Ort, wo andere Leute ihre frische Wäsche aufhängten. Am späten Nachmittag griffen 2 Polizeibeamte in dem Plattenbau am Rostocker Stadtrand einen stark verwahrlosten Mann auf, der sich auf ungeklärte Weise Zutritt zum Gebäude und zu den Kellerräumen des Hauses verschafft hatte. Der Mann galt als psychotisch gewalttätig und war sowohl der Polizei als auch dem später hinzugezogenen Pflegepersonal bereits seit längerer Zeit unter dem Namen »Der Teufel von Rostock« bekannt. Dies rührte vor allem daher, dass er sich recht auffällig kleidete. So bevorzugte er insbesondere gegerbte Tierhäute, Felle und selbstgeknüpfte Haarteile, die er sich überhängte. Da der Mann längere Zeit obdachlos war und über keine ausreichende medizinische Versorgung verfügte, litt er nicht nur psychisch unter einer unbehandelten paranoiden Schizophrenie, sondern physisch auch unter einigen nekrotischen Wunden, die seine Beine und Füße schwarz färbten, sowie einige Stellen seines Gesichts, was ihm ein unmenschliches, beinahe monströses Aussehen verlieh. Er wurde am gleichen Tag noch in ein Krankenhaus eingewiesen.
Ja, Tim, hast du mir gar nicht erzählt, dass du mal in Rostock unterwegs warst. Also,
ja, ich bin auch ganz erschrocken, dass ihr hier einfach die Wikipedia-Artikel weitergelesen habt.
Ja, das hat mich auch ein bisschen verwundert. Ich habe das aber in der Geschichte schon so ein bisschen vermutet, als ich von diesem Monster gehört habe, dass das ja auch einfach nur irgendwie so eine Person sein könnte, die halt irgendwelche Felle oder schmutzige Wäsche um sich herum trägt. Aber natürlich spricht es dann doch für etwas, eine etwas umständlichere Psyche, wenn das Kind da dann auch noch wirklich verprügelt wurde. Wie siehst du das denn erstmal, Tim? Ich möchte deine Einschätzung dazu hören.
Von der Geschichte jetzt?
Ja, natürlich, ob du denkst, das war oder nicht.
Ja, also ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass das wahr ist. Also ja? Ich bin oft genug in Rostock gewesen und habe das ein oder andere mitbekommen, das genau in diese Kerbe schlägt. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von dem Vater, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das auch im Jahr 1996 noch wirklich so angemessen ist, dass ein Vater seinem Kind nicht glaubt, wenn er über ein Monster spricht. Gerade in so einem Mehrfamilienhaus.
Kommen Monster häufiger in Mehrfamilienhäusern vor?
Ja, also ich habe gerade eben noch eine Statistik hier auf. Ich bin hier Systemoperator und habe da Einblick drauf, ja. Ich habe ja vorhin von zwei Kellerbegegnungen erzählt, wo mir keine Monster begegnet sind. Deswegen statistisch heute schon mal bewiesen.
Eigentlich mehr Familienhäuser. Ja, das mit dem Vater ist natürlich so dieses, vor allem wenn der Jonas da ja völlig schockiert wirklich zurück in die Wohnung kam, ja auch schon beim ersten Mal und sich irgendwie nur schwerlich beruhigen ließ, dann ist es sicherlich, und vor allem wollte er doch, ich glaube, es ging doch zwischendrin in der Geschichte, ging es eigentlich darum, dass er mit ihm gemeinsam da runtergehen wollte. Und dann hat er ja da doch irgendwie sich um seine
Das hat er doch gemacht zwischendrin. Die haben den Rundgang gemacht, da war nichts, dann hat der Vater ja noch so selbstgerecht gesagt, guck mal, hier ist doch gar nichts.
Der Herr Winkler, ne?
Ja. Vielleicht wird wohl einfach ein riesiger Oger gewesen sein, der unten sein Unwesen treibt, denke ich.
Aber wie hättest du reagiert als Vater, Tim, wenn dein Sohn dieser Geschichte ankommt?
Na, ich hätte auf jeden Fall links und rechts eine gezogen, Fußball weitergeschaut. Also ich kann das insofern schon nachvollziehen. Ich habe auch gar keine Zeit für sowas, ehrlich gesagt, für die Belange von irgendwelchen Kindern. Nein, ich hätte das natürlich auf jeden Fall schon ernst genommen, ganz klar. Deswegen hat mich das so ein bisschen erschrocken. Aber da wird vermutlich auch noch ganz anderes unter der Oberfläche brodeln da in der Familie Winkler. Was hat er nochmal gemacht, während der Jonas unten war?
Aufgeräumt, sind umgezogen, die Familie, genau.
Ja, okay, ganz wichtig, muss ein bisschen aufgeräumt werden. Ich finde aber auch, es passt also so auch so der Zeit, 1996 wird auch so ein bisschen so dieser Spitzname des Ganzen passen, so der Teufel von Rostock, wenn man den da irgendwie immer wieder mal so rumlaufen sieht oder so. Ich finde, das hat auch irgendwie schon so ein bisschen so ein 90er-Jahre-Klang noch an sich.
Wir hatten früher auch den Heidemörder, den hatten wir, in der wunderschönen Lüneburger Heide, da gab es einen Heidemörder und den Pferdemörder. Das ist irgendwie, war das immer so ein Mörder hinten dran und dann hast du einen coolen Namen, hat meistens die Presse.
Ja. Mörder, Teufel, glaube ich so. Kann man machen. Überall gibt es diese Legenden, oder? Von diesen entflohenen Mördern. Hattet ihr das auch immer? Also selbst bei uns auf dem Dorf und so jetzt nicht. Und das ist irgendwie ein großer Namen hatte oder so.
Alles noch offen.
Ja.
Alles noch offen. Ja.
Also würdest du auf wahr gehen, Tim?
Ich finde es jetzt schon auf jeden Fall.
Findest du das plausibel?
Ich finde das plausibel. Also es wurde der Mann gefunden, der wurde festgenommen und der passte auf die Personenbeschreibung. Ist auch nicht, guck mal, es macht ja auch Sinn. Da unten hat er sich da ein bisschen eingenestet. Und welche Jahreszeit war das? Kann ich die Info noch kurz bekommen?
Mai, wenn ich das hier
Mai.
Genau. Das okay. war am 26. Das ist
eigentlich
Mai.
Auch gar nicht so kalt. Ich fand auch, ich störe mich noch so ein bisschen an dieser Beschreibung des Ganzen, dass er dann Tierfelle und irgendwelche Haarreste und nekrotische Wunden hat und sowas. Das fand ich ein bisschen dick aufgetragen und dass er dadurch dieses monsterhafte Aussehen hat. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das dann eher so eine, dramaturgische Entscheidung war. Deswegen, das macht mich noch so ein bisschen skeptisch.
Ja. Ich weiß, in meiner alten Heimat, da hatten wir ein Obdachlosen, der immer mit einem Einkaufswagen rumgegangen ist, Tütenjoe wohl der genannt in der Stadt, und gab dann auch tausende Legenden über den, dass der ehemalige Arzt war und ganz tief gestürzt ist, und der hatte auch immer einen riesengroßen Mantel aus verschiedenen kleineren Mänteln zusammengenäht, und an dem musste ich die ganze Zeit denken, als er das erzählt hat, natürlich jetzt nicht mit den Fellen und den Wunden, aber ich glaube schon, dass es so welche Leute gibt und dass die dann auch mal im Mai sagen, komm, ich niste mich jetzt da mal kurz ein, und vermutlich wollte er dem Jungen nur irgendwie eine helfende Hand reichen, er hat sich vielleicht selber auch ein bisschen erschrocken, weil er sich auch schämt natürlich über den Zustand, in dem er sich selbst befindet, und wobei, Moment, der Kleine wurde zusammengeschlagen.
Ja, ja,
grün und blau geschlagen.
Das ist ja ein bisschen schwierig.
Das ist natürlich jetzt, also das ist schon eigenartig. Vielleicht müssen wir mal darauf eingehen, wie das passiert ist. Also der Junge geht da runter. So, und der Mann liegt da wirklich in seinem eigenen Erbrochenen und in seinen eigenen Fäkalien. So, denkt sich so, ist jetzt nichts, schäme ich mich ein bisschen für. Kommt ein Junge, der kommt rein, und wie reagiert der Junge, Dominik?
Na, der erschreckt sich ja so stark, dass er ja auch dem Vater davor schon erzählt hat, dass das aussieht wie ein Monster. Also das ist natürlich eine sehr antipathische Reaktion.
So, und der Mann, seit Jahrzehnten ausgestoßen von der Gesellschaft, sofort in 0,nix, wieder so ein verurteilender Blick des kleinen Jungen, dass du da dann mal ein bisschen ausrastest, sag ich mal. Und vielleicht auch gerade generationsbedingt, weil der Mann war ja schon älter, die Hand dann ausrutscht, weißt du. Ich glaube, das passt schon ins Gesamtbild.
Gut, Tim, ich glaube, du kannst froh sein, dass du noch keine Nachkommen hast. Ansonsten würde sich das Jugendamt wahrscheinlich aus diesem Podcast
melden. Aber mit Tims Backstory erschreckt mich die Einschätzung jetzt nicht von ihm.
Also, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Ich finde diese, also das
müsst ihr euch gemeinsam entscheiden? Sorry, wenn ich hier.
Ein bisschen, nochmal was?
Müsst ihr euch gemeinsam entscheiden?
Nein, nein, wir dürfen natürlich auch unterschiedlich. Also, ich würde eigentlich auch sagen. Weil das schon so ein bisschen passt irgendwie namentlich und ich es mir auch schon vorstellen könnte. Ich finde diese zwei Sachen dick aufgetragen und werde mich ärgern, wenn es nachher doch erfunden ist. Aber ich würde auch einfach mal, also ich würde auf wahr gehen, und ich glaube, soweit ich das bei Tim rausgehört habe, ist das auch ein wahr, oder?
Ja, aber hundertprozentig.
Okay. Erlöse uns, Dario.
Okay, Freunde. Ja, das gefällt mir natürlich, dass ihr auch, wie ihr das so rekonstruiert habt, den Ablauf und so, das fand ich alles sehr schön. Leider muss ich euch enttäuschen an dieser Stelle. Denn diese Geschichte ist frei erfunden.
Das haben wir ja gesagt.
Ja, das stimmt. Das haben wir ja eigentlich immer gesagt. Das ist völlig übertrieben. Das ist ja völlig überdreht hier. Und weiß nicht, was du daraus gehört hast gerade vorher, aber ich meine natürlich, das war falsch. Falsch war, unwahr. Ja, habe ich mich vielleicht ein bisschen verschluckt. Die Verbindung vom Internet und sowas.
Ja, ja, lass ich nochmal gelten. Lass ich gelten, auf jeden Fall.
Mensch, naja, gut. Also leider kein, was heißt leider, zum Glück?
Leider.
Kein Teufel von Rostock.
Geht es ihm gut,
ja. In diesem Fall. Apropos Fall, ich habe ja auch einen dabei, was ein Zufall aber auch, ne? Und zwar.
Ernsthaft?
Ja, ich habe auch einen. Ich habe einfach einen mitgebracht, ey. Und der trägt den wunderbaren Titel, der Superfan. Und dabei geht's überraschenderweise nicht um Onlyfans. Trotzdem habe ich eine Frage, die man bestimmt auch vielen Betreibern und Betreiberinnen von Onlyfans stellen könnte. Oder allgemein von Leuten, die im Internet unterwegs sind, wie ihr das ja auch seid. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ihr eine kleine Geschichte zu erzählen habt. Denn was war denn das Verrückteste, ja, was ihr getan habt, weil ihr Fan von jemandem oder etwas wart? Und weil ihr beide ja auch schon lange auf YouTube aktiv, würde ich diese Frage noch eigenhändig etwas umdrehen. Habt ihr vielleicht auch eine verrückte Geschichte, was ein Fan euch gegenüber getan oder geäußert, was ihr erzählen wollt?
Ja, also der Gerichtsprozess läuft halt noch, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern.
Jetzt aus deiner Perspektive raus, warst du der Fan oder war es ein Fan dir gegenüber?
Ja, darf ich auch schon nicht drauf antworten. Ja, Dario, hau mal raus.
Frage.
Komm, Dario.
Da muss ich kurz drüber nachdenken. Also mir fällt erstmal, ich bin nicht verrückt, Leute, ihr kennt mich. Ja? Mir fällt nichts Verrücktes ein, was ich irgendjemandem antun könnte.
Das sind genau, das ist genau die Einleitung, die ein Verrückter sagt.
Psst, nein. Und diese umgedrehte Frage, ja, da muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt natürlich schon, das werdet ihr auch kennen, es kommt zu weirden irgendwie Interaktionen und so, sobald man irgendwie ein bisschen in der Öffentlichkeit sich bewegt. Mir fällt jetzt aber auch kein super krasser Fall ein oder so. Es sind manchmal einfach dann so seltsame Nachrichten, die man bekommt, wo man irgendwie denkt, ah, es ist ein bisschen too much. Hier ist irgendwie eine Grenze und die ist jetzt schon überschritten. Aber auch zu, vielleicht aus Rücksicht auf die Person möchte ich da jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, das genau zu beschreiben, bevor sich dann noch irgendjemand wiedererkennt und irgendwie ein schlechtes Gewissen hat.
Nichts Geringeres hätte ich von euch beiden erwartet.
Natürlich.
Immer im Schutze der Allgemeinheit und der eigenen Zuschauerschaft. Dann beginne ich mal mit meiner Geschichte. Wobei ich sagen muss, Tim.
Ja?
Du bist schon ein großer Fan.
Von Leuten jetzt?
Ja.
Ja, aber ich habe eigentlich noch nie. Nein, also ich habe nichts, was jetzt hier in den Rahmen passen würde. Also da bin ich nicht ausgeflippt genug.
Okay, so. Dann lese ich mal hier dementsprechend ein bisschen was vor für euch. Der 27. März 2004 war ein kühler und nebliger Frühlingstag, wie so oft in London. Eigentlich hätte Priscilla West an diesem Morgen ins Büro fahren sollen. Stattdessen machte sie sich auf den Weg zur Wohnung ihres Bruders Richard. Nachdem sie ihn am Abend nicht erreicht hatte, wollte sie jetzt nach dem Rechten sehen. Ein wenig dumm kam sie sich dabei schon vor. Richard war schließlich ein erwachsener Mensch und konnte gut auf sich selbst aufpassen. Aber in letzter Zeit hatte er oft besorgt gewirkt. Er werde verfolgt, hatte er gesagt, beschattet. Ein Amerikaner hätte es auf ihn abgesehen. Während Priscilla durch die Straßen London lief, die auch zu dieser frühen Stunde schon voller Leben waren, gingen ihr Richards Worte wieder und wieder durch den Kopf. Allzu ernst hatte sie seine Sorge bisher nicht genommen. Sie wusste um seinen Hang zum Dramatischen. Richard als den größten Sherlock Holmes-Fan auf der Welt zu bezeichnen, wäre wohl keine allzu große Übertreibung gewesen. Er war schon immer von dem Detektiv mit dem messerscharfen Verstand und der untrüglichen Intuition fasziniert gewesen. Es war eine Faszination, die ihn bis ins Erwachsenenalter hinein begleitete. Niemand war überrascht, als er der jüngste Rekrut der Londoner Sherlock Holmes Society wurde. Es gab nur eine weitere Person, die Richard ähnlich stark verehrte wie Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, den Schöpfer des Meisterdetektivs. Conan Doyle hatte es nicht immer leicht gehabt im Schatten seiner immens erfolgreichen Figur. Mehr als einmal hatte er die Abenteuer des Sherlock Holmes öffentlich für beendet erklärt, nur um sich einige Jahre später dem Druck der Massen zu beugen und doch weitere Geschichten zu schreiben. So war Sherlock Holmes unsterblich geworden. Jedes seiner Abenteuer wurde bis ins kleinste Detail analysiert. Über das Leben und Schaffen von Conan Doyle war dagegen vergleichsweise wenig bekannt. Richard hatte sich in den Kopf gesetzt, das zu ändern. Schon heute galt er als einer der führenden Experten auf dem Gebiet, aber das war ihm nicht genug. Schon seit Jahren arbeitete er an einer Biografie des Autors. Fast ebenso lange war er auch auf der Suche nach einer Sammlung von Unterlagen, um die sich seit dem Tod von Conan Doyle die gesamte Familie stritt. Richard war sicher, dass er dem Autoren mithilfe dieser Manuskripte, Briefe und Notizen näher kommen würde, als es jemals ein Biograf geschafft hatte. Die Suche nach den Dokumenten erwies sich jedoch als ähnlich komplex wie ein Fall von Meisterdetektiv Holmes. Andere hätten wohl eher früher als später das Handtuch geworfen, Richard aber war in seinem Element. Jahrelang hatte er die Spur der Dokumente rund um den Erdball verfolgt, war jedem noch so kleinen Hinweis nachgegangen und hatte sich wie ein kleiner Junge über jeden Erfolg gefreut. Als seine Schwester Priscilla jetzt daran zurückdachte, musste sie unwillkürlich lächeln. Der bedeutendste Etappensieg war Richard zu Hause in London gelungen. Die Spur der verschollenen Dokumente hatte ihn geradewegs zu Conan Doyles Tochter Jean geführt. Mit der Zeit wuchs zwischen den beiden eine Freundschaft und so hatte die alte Dame Richard schließlich ins Vertrauen gezogen. Sie offenbarte ihm, dass sich die begehrten Unterlagen ihres Vaters inzwischen tatsächlich in ihrem Besitz befanden. Aufgrund der familiären Streitigkeiten könne sie ihm zwar keinen Einblick darin gewähren, sie habe jedoch bereits verfügt, dass die Dokumente nach ihrem Tod in den Besitz der britischen Nationalbibliothek übergehen sollten. Somit wären sie dann endlich der Öffentlichkeit zugänglich. Die alte Dame zeigte Richard sogar ihr Testament, um zu beweisen, dass sie es ernst meinte. Priscilla konnte sich noch gut an den Tag erinnern, als Richard ihr davon berichtet hatte. Selten hatte sie ihren Bruder so beschwingt erlebt. Einige Jahre nach dieser Enthüllung war Jean Conan Doyle dann gestorben. Richard hatte nun mit der Überstellung der Unterlagen an die Nationalbibliothek gerechnet, Doch dazu kam es nicht. Stattdessen tauchten sie kurz darauf im Angebot eines renommierten Auktionshauses auf. Dieses sollte die Unterlagen im Auftrag eines Großneffen von Arthur Conan Doyle an den Meistbietenden verkaufen. Die Nachricht hatte Richard getroffen wie ein Schlag in die Magengrube. Er war schier außer sich gewesen, vor allem glaubte er nicht, dass all das auf legalem Wege geschehen war. Von diesem Tag an tat er alles, um die Auktion der Unterlagen zu verhindern. Ob die Kampagne ihres Bruders Aussicht auf Erfolg hatte, konnte Priscilla nur schwer einschätzen. Sie schlug jedenfalls einige Wellen. Inzwischen waren schon mehrere große Zeitungen aufmerksam geworden. Richard hatte sich in dieser Zeit verändert. Wenn Priscilla mit ihm sprach, dann wirkte er oft angespannt und fahrig. Vor kurzem hatte sie eine Nachricht von ihm bekommen, die drei ihr unbekannte Telefonnummern enthielt. "Bitte bewahre diese Nummern sicher auf", stand dabei. Kurz darauf hatte Richard dann zum ersten Mal geäußert, er würde bedroht. In dem Zusammenhang hörte Priscilla auch zum ersten Mal von diesem ominösen Amerikaner.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Es wird schon alles in Ordnung sein, dachte Priscilla, während sie an der Wohnungstür ihres Bruders klingelte. Bestimmt würde Richard gleich öffnen und herzlich darüber lachen, dass sie extra vorbeigekommen war. Ja, so würde es sein. Aber Richard kam nicht zur Tür. Priscilla klingelte, klopfte, rief seinen Namen, doch in der Wohnung blieb alles still. Als Priscilla schließlich die Polizei anrief, erkannte sie ihre eigene Stimme kaum wieder, so sehr zitterte sie. Nach einigem Hin und Her brachen die herbeigerufenen Polizisten die Tür zu Richards Wohnung auf. Priscilla wollte ihnen hineinfolgen, doch einer der Beamten fing sie schon im Flur ab. Sie solle bitte wieder nach draußen gehen, sagte er. So wolle sie ihren Bruder bestimmt nicht sehen. Richard war tot. Die Polizisten hatten ihn auf seinem Bett liegend vorgefunden, umgeben von Sherlock Holmes Büchern. Um seinen Hals lag noch eine Schlinge, gefertigt aus einem Schnürsenkel. Damit war er offenbar stranguliert worden. Die Informationen prasselten schneller auf Priscilla ein, als ihr Gehirn sie verarbeiten konnte. Tod, Sherlock Holmes, stranguliert. Und dazwischen immer wieder dieser Satz, den sie einfach nicht vergessen konnte. Der Amerikaner hat es auf mich abgesehen. Bei dem Amerikaner handelte es sich, wie die Ermittlungen ergaben, um einen weiteren Sherlock-Holmes-Experten, der den Großneffen von Arthur Conan Doyle bei der Auktion der Dokumente beriet. Tatsächlich befand er sich zu diesem Zweck auch in London, als Richard starb. Ein Zusammenhang konnte allerdings nie hergestellt werden. Was in der Nacht, in der ihr Bruder starb, wirklich geschah, fand Priscilla nie heraus. Da in Richards Wohnung weder Einbruchs- noch Kampfspuren festgestellt wurden, kam die Polizei letztendlich zu dem Schluss, er habe sich selbst das Leben genommen. Der zuständige Gerichtsmediziner wollte sich allerdings nicht festlegen. Es sei zwar möglich, sich selbst zu strangulieren, aber doch extrem unwahrscheinlich.
Gänsehaut. Ich bin gespannt, Dario. Du bist doch wirklich nicht nur ein Teilzeitermittler. Du hast doch bei dir brodelt das doch schon.
mein Ermittlerhirn.
Ja, na sicher.
Meinst du? Ja. Ich meine, es ist natürlich irgendwie auch witzig, dass das ausgerechnet um diesen Sherlock Holmes Superfan so ein Fall entsteht. Vielleicht ein bisschen zu passend, denke ich mir, da als erstes.
Also die werden ja schon auch ein bisschen abgeändert, ne? Also es könnte ja schon sein, dass sich sowas Vergleichbares mit einem anderen Autoren zugetragen hat. Aber ich glaube, das hätte man gehört. Es sei denn, es ist natürlich wieder irgendwie 1700 Blumenkohl passiert.
2004, oder?
Ja, das 2004 in unserer Geschichte. Okay. Aber Tim hat natürlich recht. Es können sowohl Orte Handlungen, Menschen. Also jetzt natürlich nicht in einem super übertriebenen Rahmen. Es soll ja schon ein paar Anhaltspunkte geben, wo man sich überlegen kann, ey, ist das Ganze realistisch oder nicht? Aber das solltet ihr natürlich immer bedenken.
Das stimmt, aber das dachte ich natürlich auch. Dann hätte man vielleicht zumindest davon gehört, je nachdem, welches Detail abgeändert wurde oder nicht.
Aber wir sollen ja auch ein bisschen aufdröseln, was vielleicht genau passiert ist. Also ich hatte zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, dass er die Tochter war das, ne? Oder Nichte? Nee. In welcher Relation stand die Frau, die dann die Dokumente vererbt hat?
Das ist die Tochter.
Die Tochter, ja genau.
Die Tochter Jean, genau.
Dass er sie vielleicht sogar selber ermordet hat, um dann eben dieses Erbe anzustoßen.
Oha.
Und dass das eben herausgekommen ist, dass der Amerikaner das zum Beispiel herausgefunden hat und es dann dadurch irgendwie zu einem Racheakt kam, das war so
eine. Das gefällt mir.
Ja, das war so eine Idee. Und vielleicht, dass sie auch dann im Testament zum Beispiel vermerkt hat, dass wenn ich eines natürlichen Todes sterbe, dann geht das an diese Bibliothek. Aber wenn ich eines unnatürlichen Todes sterbe, dann werden andere Hebel in Bewegung gesetzt. Das war jetzt mit dieser Auktion. Keine Ahnung, inwiefern jetzt das Sinn macht.
Und dann eine zweite. Ja, da war ja auch bei der Auktion ist ja auch dieser Neffe noch mit drin verwoben.
Genau.
Ne? Also da ist auch schon Familieninteresse hinter.
Genau.
Wir wissen alle, Erbstreitigkeiten, das kann böse ausgehen. Mm.
Ja, genau. Und in die Kerbe hatte ich noch eine zweite Theorie, habe ich aber vergessen jetzt gerade. Aber.
Aber es war bestimmt sehr gut.
Ja, es war vermutlich die Lösung, nehmen wir an. Ja. Ja, was hast du noch, Dario?
So tief wie du habe ich gar nicht gedacht. Also auch noch ihn jetzt zum Täter zu machen, statt nur zum Opfer. Das gefällt mir, wie gesagt, sehr gut.
Was könnten die Dokumente denn beinhalten?
Ja, sind das so Tagebücher und sowas? Das habe ich jetzt irgendwie gedacht. Ich meine, was würde auch so ein Superfan interessieren? Oder denkst du auch, dass da irgendwas Brisantes drin steht? Für mich waren das jetzt eher einfach so ein paar.
Ne, das hätte ich schon gedacht, weil er ja allen voran an der Biografie arbeitet. Und deswegen glaube ich, dass die Dokumente jetzt eher für brisantere Informationen, weniger jetzt für fiktionale Erweiterungen der Kunstfigur gestanden hätten.
Nee, ich glaube schon, dass es auch um sein persönliches Leben
geht.
Und klar, das ist natürlich dann für ihn als Autor der Biografie, kann das schnell lukrativ werden.
Und jetzt stell dir mal
das
vor.
Heißt, da hängt einiges dran, vor allem wenn er schon sein ganzes Leben da vielleicht investiert hat in diese Suche.
Und jetzt stell dir vor, dass die Figur des Sherlock Holmes, weißt du, in Wahrheit auf einer real existierenden Persönlichkeit basiert und dass das irgendwie da in diesen Unterlagen irgendwie drin ist, weißt du, und dann zerbricht dieser ganze Mythos Doyle zerbricht dann.
Ja,
und,
okay. Das Familiengeheimnis muss gewahrt werden.
Ja. Ich sehe schon eine Ebene nach der anderen, die ihr hier möglich haltet.
Viel her.
Aber wie sieht es denn tendenziell aus, was den Wahrheitsgehalt des Ganzen angeht? Also wie sich dann ja genau ausgespielt hat, das werde ich euch möglicherweise verraten, sofern die Geschichte halt wirklich passiert ist.
Also ich glaube, wir können uns schon darauf einigen, Dario, dass man das irgendwie ja gehört hätte, oder? Dass irgendwo was im Hinterstübchen.
Ja, aber auch da bin ich mir nicht sicher. Es gibt manchmal so Geschichten, wo man dann denkt, davon habe ich noch nie gehört oder warum war das nicht irgendwie eine größere Nachricht? Aber gerade auch, weil das ja so unklar ist, was da tatsächlich vorgefallen ist, vielleicht ist es deswegen auch jetzt nicht so sehr darüber berichtet worden. Das heißt, ich kann mir das schon vorstellen, auch mit den Details, das ist stimmt.
Okay. Also ich bin
deswegen tippe ich auf Ja.
Okay, wir dann. Ich steig damit ein. Ich bin Freund. Ich sehe es hier so ein bisschen wie so die 12 Geschworenen. Man muss sich einig sein. Du hast mich überzeugt, Dario, gerade.
Okay.
Oder geht's dir nach Punkten? Kann ich was gewinnen?
Muss mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal, was würdest du dir denn wünschen? Essensmarken?
Ja, vielleicht irgendwie, dass ich mich alle mal in meinem Café besucht, wenn es Corona wieder zulässt.
Wenn es wieder vorbei ist. Oder eine Umarmung.
Dass du eine Insta-Story vielleicht machst, um den Laden ein bisschen zu füllen.
Okay, ja, mal gucken. Vielleicht verlosen wir den auch, wenn du dich besonders gut weiterhin schlägst. Ihr wärt fast der klassischsten Argumentation auf den Leim gegangen, die man hier beim Rätseln hat. Nämlich, das hätte man doch gehört. Also das ist auch was, wo ich mich immer wieder zurücknehmen muss, weil man halt sehr schnell zu der Einsicht kommt, man hört halt nicht alles, egal wie groß oder schlimm oder abenteuerlich es erstmal klingen mag, denn die Geschichte ist tatsächlich wahr. Ihr lagt also richtig und hat sich 2004 in London so zugetragen. oder so ähnlich. Der ein oder andere Faktor kann natürlich ein bisschen dran geschraubt worden sein, aber in den Grundzügen ist es so, denn Richard Lanslyn Green galt bis zu seinem Tod als einer der bedeutendsten Experten für Sherlock Holmes und dessen Schöpfer Arthur Conan Doyle. Die Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt. Einige von Richards Kollegen glauben, dass die bevorstehende Auktion der Unterlagen, nach denen er jahrelang geforscht hatte, ihn in eine tiefe Krise stürzten. Während die Unterlagen in die Hände privater Sammler gelangt, hätte das wohl das Aus für Richards Lebenswerk bedeutet. Die Auktion der Unterlagen fand übrigens trotz Richards Tod und anhaltenden Protesten aus der Fangemeinde statt. Tatsächlich ging der Großteil der Dokumente dabei nicht an private Sammler, sondern an die britische Nationalbibliothek, so wie Jean Conan Doyle es Richard zufolge verfügt hatte. Also zumindest die Dokumente sind dann wohl doch noch in größten Teilen an die Öffentlichkeit gelangt. Die haben wir, glaube ich, gerade leider nicht da. Ich werde aber nachher mal durchklingeln bei der Nationalbibliothek der britischen und werde irgendwie auf den 5 o'clock tea die mal anfragen, per Fax oder sowas. Dann können wir die vielleicht in der dritten Folge oder so nochmal zur Sprache bringen, die wir gemeinsam aufnehmen.
Das wäre wirklich. Aber mir gefällt immer noch Tims Theorie.
Ja, ich bin auch
immer. Richard hat Dreck am Stecken.
Ja, ja, ich bin auch. Ich habe hier auch nebenbei gerade schon eine Mail offen. Ich schicke das gleich rüber an die britische Polizei hier. Ich glaube, das ist.
Ich dachte auch, das könnte doch unser nächstes Projekt werden, nach der Reunion, diesen Fall aufzuklären.
Ja, doch noch die Detektei. Wird die doch noch hier dementsprechend
wird Zeit.
Schön. Ja. Schön, das ist doch ein gut. Ich habe auch einen Top-Beruf bei uns am Start. Ja, da ist unten drunter ist vielleicht ein bisschen was mit Motorrädern und sowas.
Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir selber zu so einer Story werden in dem Büro mit Silberfischen und
Zauberschwimmen.
Zauberschwimmen,
genau. Zauberschwimmen und wunderschöner brauner, leckerer brauner Soße, die aus dem Waschbecken läuft. Aber dazu vielleicht an gegebener Stelle mehr, denn jetzt ist erstmal die letzte Geschichte für diese Folge gegeben und die trägt unser Haudegen Timothy Bergsman vor.
Ja, bevor ich loslege, ich habe gerade nochmal eine spontane Frage an euch.
Ist dir eingefallen,
oder? Ja, genau. Ich habe gerade so überlegt, irgendwie auch jetzt durch die Geschichte ausgelöst, was ist das schrecklichste Geheimnis, das ihr für euch behalten musstet? Dann aber vielleicht sogar doch bekannt wurde. Gibt es irgendwas? Irgendeine Info, die ihr zugesteckt bekommen habt?
Ich wollte gerade sagen, da müsste ich euch töten.
Ja. Wenn ich das also unter uns drei Betschwestern jetzt. Also sind wir unter uns.
Ja, ganz, ganz geheim dementsprechend. Habe ich. lass mal nachdenken. Ja.
Also ohne
ich jetzt könnte über Tim könnte ich natürlich. Ist ja dann bekannt, sobald es jetzt hier irgendwie dementsprechend.
Ja, eben, das wollte ich gerade. Vielleicht schließ mal die Leute hier aus, die innerhalb dieses Gespräches gerade sind.
Ja, aber dann habe ich ja gar niemanden mehr, über den ich quasi sprechen kann. Also es ist ja wirklich seit 2013, 2014, seid ihr meine einzigen beiden verbleibenden Sozialkontakte. Und
ist das dein Geheimnis, Dominik?
Das ist mein Geheimnis, dass ich hier gerade
in deiner Wohnung sitze.
Ja, vereinbaren und veröffentlichen möchte. Und ich musste extra diesen Podcast-Kick hier annehmen, damit wir endlich mal wieder miteinander sprechen können. So ist es.
Dario, du? Da komm, irgendein Geheimnis, das ihr bekommt. Ich meine, es ist ja der Drops ist ja eh gelutscht. Das Geheimnis ist ja dann schon raus. Aber was ihr erfahren habt und dann klassisch, bitte erzählt sie mal weiter. Und dann habt ihr richtig so Bauchschmerz gehabt in der Magengegend. Nie gehabt?
Naja, schon mal, aber jetzt auch nichts, woran ich mich aktuell irgendwie erinnern würde. Also Geheimnisse sind ja auch eher, also so wirklich so klassisches, erzähl das und das bitte nicht weiter, ist doch ab irgendeinem Punkt auch eher so eine Jugendsache, so ein bisschen, würde ich mal
das
sagen.
Das stimmt.
Also man möchte ja schon immer möglichst authentisch und offen leben.
Also ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich grundsätzlich jedes Gespräch mit dir, Dominik, eingeleitet wird mit einem von uns beiden. Bitte erzähl erstmal niemandem weiter. Aber. Na gut.
Du redest ja auch gerade nicht mit Dominik. Du redest mit Kedos, dem Master.
Ja, Entschuldigung. Ja,
stimmt. Hinter Mystery Crimes,
Alter. Ist das schon das schreckliche Geheimnis, was ich gerade.
Genau.
Ja, ich habe lustigerweise, sehe ich gerade, ich habe eine passende Geschichte dazu.
Mensch.
Handelt von Chuck und Ruth und wir schauen mal, was die beiden so erlebt haben. Die haben nämlich den amerikanischen Traum haben die gelebt. Zumindest dachten sie das. Er hatte jeden Tag seines Lebens hart gearbeitet, ohne darüber zu klagen. Sie hatte stets hinter ihm gestanden und ihm den Rücken freigehalten. Jetzt, mit Ende 30, genossen die beiden die Früchte ihrer Arbeit. Chuck war inzwischen Chef seiner eigenen Treuhandfirma. So richtig verstand Ruth nicht, was er da eigentlich machte, aber die Firma schien gut zu laufen. Ruth lebte ein Leben, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Bis zu einem Montag im März 1977. Ruth hatte Lammkoteletts gebraten, Chucks Leibspeise. Aber Chuck kam an diesem Abend nicht nach Hause. Bis weit nach Mitternacht wartete Ruth auf ihn, dann schlief sie am Wohnzimmertisch sitzend ein. Als ihre beiden Töchter sie am Morgen weckten, war Chuck immer noch nicht zurückgekehrt. 2 Tage vergingen ohne ein Lebenszeichen von Chuck. Dann, in den frühen Morgenstunden des 3. Tages, wurde Ruth durch Geräusche auf der Veranda aus dem Schlaf gerissen. Vor der Haustür stand eine blasse Gestalt mit wirren Haaren. Im Halbdunkeln glaubte Ruth im ersten Moment, einen Landstreicher vor sich zu haben. Erst auf den zweiten Blick erkannte sie ihren Chuck. Er hatte nur noch einen Schuh an. Dafür baumelte am Knöchel des nackten Fußes noch eine einzelne Handschelle. Seine Hände waren auf den Rücken gefesselt. Ruth holte ihn ins Haus. Wieder und wieder fragte sie, was geschehen sei. Doch Chuck sprach kein Wort. Er deutete nur auf seinen Hals, bis Ruth schließlich verstand und ihm Stift und Papier brachte. Eilig, mit zitternden Händen, begann Chuck zu schreiben. »Sie haben meine Kehle mit einer halluzinogenen Droge bestrichen«, schrieb Chuck. »Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Vielleicht drehe ich durch. Pass gut auf.« Ruth hatte keine Ahnung, was sie auf diese Botschaft reagieren sollte. Sie wollte einen Arzt rufen und die Polizei informieren. Chuck aber bestand darauf, dass niemand von der Sache erfahren dürfte. Das wäre das Todesurteil für die Familie. Über die nächsten Tage pflegte Ruth ihren Mann wieder gesund. Als sie eines Morgens gerade aufstehen wollte, um ihm ein Glas Wasser zu holen, legte Chuck seine Hand auf ihre und deutete ihr zu bleiben. »Ich muss dir was sagen«, erklärte er mit krächzender Stimme. »Ich arbeite für die Regierung.« »Tatsächlich sei er schon seit Jahren im Geheimen tätig«, sagte Chuck. »Nun sei er aufgeflogen. Seine Entführung sei so etwas wie eine Warnung gewesen. Mehr wollte er nicht preisgeben.« Je weniger Ruth wisse, desto besser, meinte er. Das Leben der Familie änderte sich von diesem Moment an massiv. Chuck zog eine kugelsichere Weste an, wann immer er das Haus verließ. Er bestand auch darauf, seine Töchter jeden Tag zur Schule zu fahren und wieder abzuholen. Ruth wusste nicht, was sie davon halten sollte, aber wie üblich vertraute sie darauf, dass ihr Mann wusste, was er tat. Und dann verschwand Chuck erneut. Allen Warnungen zum Trotz informierte Ruth diesmal die Polizei. Ihre Angst wurde jedoch nicht wirklich ernst genommen. 9 Tage verstrichen ohne ein Lebenszeichen von Chuck. Dann klingelte das Telefon. Ruth erkannte die Frauenstimme am anderen Ende der Leitung nicht und die Anruferin stellte sich auch nicht vor. Sie sagte nur, dass Chuck in Ordnung sei. Dann nannte sie eine Bibelstelle, Prediger 12, und legte auf. Als Ruth die genannte Stelle in ihrer Bibel aufschlug, lief ein Schauer ihren Rücken hinunter. Da stand: »Denk an deinen Schöpfer, ehe das Leben zu Ende geht, so wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerspringt. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er genommen wurde. Und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.« 2 Tage später klingelte das Telefon erneut. Schon als Ruth den Hörer abnahm, überkam sie eine dunkle Ahnung. Die Polizei hatte eine Leiche in der Wüste gefunden. Es war Chuck. Getötet aus nächster Nähe durch einen einzelnen Schuss in den Hinterkopf. Die Waffe, aus der die Kugel stammte, war seine eigene. Sie wurde neben ihm gefunden. Etwas Rätselhaftes fiel den Ermittlern auf. In Chucks Unterwäsche fand man eine 2-Dollar-Note. Darauf geschrieben standen 7 spanische Namen. Darüber ein Verweis auf denselben Bibelvers, den die mysteriöse Anruferin Ruth genannt hatte. Die Polizei legte Ruth den bekritzelten Schein vor, doch sie konnte sich keinen Reim darauf machen. Auch bei der Polizei ging ein anonymer Anruf ein. Die Anruferin war offenbar dieselbe, die Ruth den Bibelvers durchgegeben hatte. Ruth glaubte die Stimme jedenfalls wiederzuerkennen, als sie eine Aufnahme vorgespielt wurde. Sie sagte, sie habe Chuck kurz vor seinem Tod in einem Hotel getroffen. Dort habe ihr ein Koffer voller Bargeld gezeigt und ihr erklärt, dass er damit all seine Probleme lösen würde. Mehr war aus ihr nicht herauszubekommen. Da die Polizei keine konkreten Hinweise auf weitere Personen in der Wüste gefunden hatte, wurde Chucks Tod schließlich zum Selbstmord erklärt. Dass der unauffällige Familienvater aus der Vorstadt ein Agent der Regierung gewesen sein könnte, wurde nie ernsthaft in Betracht gezogen. Ruth konnte diese offizielle Version der Geschichte jedoch nie akzeptieren. Es gab da eine Frage, die ihr niemand zufriedenstellend beantworten konnte. Wer fährt in einer kugelsicheren Weste in die Wüste, um sich selbst in den Hinterkopf zu schießen? Ja, wer?
Wer macht das?
Wer macht
das? Wer macht das?
Harter Tobak.
Bibelstellen, das ist auch immer da. Das ist immer so eine Sache, die wird ja viel in Funk und Fernsehen dramaturgisch gerne mal eingesetzt, weil sich es auch immer natürlich so mit so großem Pathos lesen lässt. Ich bin mir da aber sehr unsicher, wie oft sowas wirklich im echten Leben passiert oder in echten Kriminalfällen, dass man da plötzlich irgendwelche Bibelstellen reinbekommt. Auch irgendwie so dieses, dass er dann, also es ist ja auch sehr klassisch, er arbeitet dann doch irgendwie für die Regierung, die Frau versteht davor irgendwie nicht so wirklich, was macht mein Mann eigentlich? Ah ja, Treuhand vor, frage ich mal die weiter nach. Das
die 70er halt.
Klingt alles sehr, sehr simpel. Und ich habe auch nicht so ganz. Also, wenn sie ihn dann eh am Ende umbringen oder es zumindest wie einen Selbstmord aussehen lassen, warum sollten sie ihn dann erst, also sich so einen enormen Aufwand machen, seine Kehle mit einer halluzinogenen Droge zu bestreichen und ihn wieder nach Hause zu schicken? Das ist doch ein Step zu viel, der ja dann auch noch für viel mehr Aufmerksamkeit nochmal gesorgt hat.
Dario, wie denkst du darüber?
Ja, erst war ich da voll an Bord, auch so mit irgendwie Treuhänder, Treuhandfonds und halluzinogenen Drogen. Dachte ich, ja, das passt. Wer weiß, was da abgeht bei denen. Dann bei dem Regierungsding, das fand ich dann auch irgendwie spannend und dachte, ah ja, okay. Erinnerte mich so ein bisschen, weil ich vor kurzem nochmal diese Snowden-Geschichte und so gelesen habe. Und das ja wirklich total absurd ist, wenn irgendwie so dein Partner so mit der Regierung verstrickt ist und dir nichts erzählen darf und auch auf einmal verschwindet und du weißt nicht, wo der ist und so. Also da war ich auch noch an Bord. Und ja, dann dreht sich das ja nochmal so ein bisschen, das mit diesen spanischen Namen und so. Da dachte ich natürlich irgendwie sofort an, weiß ich nicht, mexikanisches Kartell oder so. Aber es ist schon auch eine Menge in dieser Geschichte, ne? Also dann noch die Bibelverse, wie du sagst, und. Es ist schon ziemlich überladen.
Das finde ich.
Ich spüre eine Tendenz bei euch beiden.
Ja, ich würde auch einfach da jetzt schnell einen Strich unter den Bibelvers machen. Und er kam mir jetzt auch nicht bekannt vor.
Ist das für dich wirklich ausschlaggebend?
Und ich kenne die Bibel ja eigentlich auswendig. Ne? Das Bibelstudium, das
wollte natürlich ich
auf Knien sprichwörtlich heruntergebetet. Und,
hast du Lieblingsvers?
Ja, den. Nee, aber genau das, also dieser Extra-Step, der da mit drin ist, so eine halluzinogene Droge, die in den Hals gestrichen wird, das ist mir alles etwas zu viel und vor allem nicht so ganz schlüssig für die Leute, denen er da irgendwie auf der Spur war oder die ihn auf dem Kieker hatten und warum auch immer. Da waren mir auch irgendwie so ein bisschen zu wenig Infos dann doch da und vor allem auch sehr schnell alles abgetan. So, das hat ihr dann niemand geglaubt, dass er da irgendwas mit zu tun hatte. Weil wenn er wirklich für die Regierung gearbeitet hätte, dann hätte die Regierung ja schon auch irgendwann mal sich nochmal gemeldet, weil die wundern sich ja auch, wenn einer ihrer Männer da irgendwie weg ist.
Genau, das dachte ich auch auf jeden Fall. Also das kann auf jeden Fall nicht die Wahrheit gewesen sein. Und das heißt, dann hätte er auch gelogen, so. Gut, wenn er kriminell halt irgendwie verstrickt ist, wirklich vielleicht mit irgendwie Kartell, Drogenhandel oder so, könnte durchaus sein. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl auch, da stimmt was nicht.
Okay.
Ja.
Also sind wir beide bei nö.
Wir sagen beide, es ist falsch,
ja. Okay. Richtigen Riecher gehabt, diese Geschichte ist wahr.
Ich war schon am Nicken, Alter. Ich war schon so, natürlich.
Sie hat sich 1977 im US-Bundesstaat Arizona zugetragen. Die mysteriösen Umstände von Chuck Morgans Tod wurden niemals aufgeklärt. Auch ob er tatsächlich für die Regierung arbeitete, bleibt unklar. Die verantwortliche Behörde würde dies wohl auch nicht öffentlich einräumen. Falls Chuck nicht für die Regierung tätig war, stellt sich natürlich die Frage, warum er das seiner Frau gegenüber behauptete. Eine Theorie besagt, dass Chuck mit dieser Lüge womöglich eine dunkle Wahrheit vertuschen wollte. Ein Journalist, der in diesem Fall ermittelte, vermutete, Chuck Morgan könnte in kriminelle Geschäfte verstrickt gewesen sein. In den 70er Jahren waren mehrere kriminelle Organisationen in Arizona aktiv. Für die hätte eine Treuhandfirma wie Chuck's zum Beispiel zum Zweck der Geldwäsche interessant sein können. In der Branche kam so etwas damals wohl öfter vor. Das soll Chuck seiner Frau einmal sogar selbst erzählt haben. Die Theorie besagt, dass er in solche krummen Geschäfte verwickelt war und keinen Ausweg mehr daraus fand. Mit dem Geldkoffer habe er sich demnach versucht freizukaufen, sei aber gescheitert. Die Namen auf dem Geldschein, die Identität der Anruferin und weitere bizarre Details geben Internetdetektiven, also so wie wir heute, auf der ganzen Welt bis heute Rätsel auf.
Deswegen
vielleicht ist manchmal der Hinweis, dass es irgendwie keinen richtigen Schluss gibt und vielleicht sogar so ein Informationsüberschluss, dass genau das dann meistens für eine wahre Geschichte spricht.
Ja, deswegen sind das ja hier auch Mystery Crimes. Selbst wenn die Geschichte wahr ist, gibt es ja häufig nochmal offene Enden, die da mit dabei sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das war, glaube ich, so rein bilanzmäßig. Ich lag heute zweimal falsch. Die schlechteste Folge, die ich diese Staffel bisher hatte. Ich habe eigentlich einen ganz guten Lauf, aber ihr beiden, ich bin einfach immer noch so schockverliebt in unsere Bürogemeinschaft, dass ihr mich völlig wahnsinnig macht.
Wir haben dich in der Hand, Dominik.
Ja, da immer noch. Sinkt einfach mein Intelligenzquotient direkt um 50. Und ich sag mal so, dann ist auch kein zweistelliger Betrag mehr übrig. Dario und Tim, vielen lieben Dank, dass ihr beide mit dabei wart. Wenn man jetzt sagt, die beiden fand ich so klasse, dann kann man euch auf allen einschlägigen Plattformen mit wechselnder Aktivität finden. YouTube, Instagram, Twitter, wie auch immer. Und Herr Bergmann sogar auf Wikipedia, falls man mal einen Nachmittag mit einem tollen Artikel verbringen
möchte. Ich schreibe gerade schon meine Teilnahme hier in die Vita.
Sehr so. Schön. Ja, schreibt das mal dementsprechend rein. Die Promo von Wikipedia, die können wir auf alle Fälle gebrauchen. Vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Und hoffentlich hat es euch dementsprechend gefallen. Ihr hattet vielleicht den ein oder anderen wohligen Schauer, der euch den Rücken hinunter lief. Wir fürchten uns, ihr fürchtet euch. Heißt es natürlich auch wieder nächste Woche bei Mystery Crimes am Montag. Taufrisch. Und Dankeschön nochmal an euch beiden. Und ihr beide seid auch wieder mit dabei. Ja? Wir laufen Hand in Hand in die nächste Woche hinein.
Ja, ich freue mich. Genau.
Tschüsschen.
Ciao.
Tschüss.
Produziert von Studio 71.
Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.